Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Das hier ist die geschichtsträchtige Werkhalle der Inse. Sie wollen sie schließen, aber wir werden unter keinen Umständen zulassen, dass sie geschlossen wird. Denn hier drinnen haben wir ein Leben lang gearbeitet. Mit diesen Worten verkündet Enzo Acerenza, der Anführer der Inse-Belegschaft, einen Kampf, der als außergewöhnlich bezeichnet werden kann. Außergewöhnlich in Bezug auf die Kampfformen und die Entschlossenheit der Arbeiterinnen und Arbeiter. Außergewöhnlich hinsichtlich der Signalwirkung, die zu entfalten er genau in jenem Moment begonnen hat, als seine Niederlage besiegelt schien. Außergewöhnlich auch, weil er auf den Tag genau 16 Monate gedauert hat. Wir haben beschlossen, ab dem 31. Mai 2008 sämtliche Aktivitäten einzustellen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter der Inse in Mailand sind gemeinsam auf einem Tagesausflug, als sie das Telegramm des Fabrikbesitzers mit diesem Inhalt erreicht. Schnellstens kehren sie um und gehen zum Werk. Das Tor ist abgesperrt. Im Hof patrouillieren Männer einer privaten Sicherheitsfirma, außerdem 8 muskelbepackte tätowierte Bodyguards. Das ist die Söldnertruppe von Silvano Genta, dem Turiner Schrotthändler und Besitzer der Inse. Mit dieser Truppe wollte er gegen seine Angestellten Krieg führen. Die Rechnung allerdings hat er ohne die Arbeiterinnen und Arbeiter gemacht. Wir haben Kunden, Firmen, die uns für 3 Jahre Aufträge geben wollen, erklären sie. Die Inse verfügt über eine mechanische Großbearbeitung und stellt Pressen und Walzen für die Stahlindustrie her. In der altertümlichen Halle der ehemaligen Innocenti Sant'Eustachio, kurz Inse, stehen riesige Maschinen. Früher einmal waren es dort 2200, die dort gearbeitet haben. Nach verschiedenen Besitzerwechseln und Frühpensionierungen sind es jetzt noch 50, die übrig geblieben sind und sich mit einer seltenen Entschlossenheit zur Wehr setzen. Den Schichtwechsel der Sicherheitsleute nützen sie aus, um heimlich in die Werkhalle zu gelangen und sie zu besetzen. 3 Tage später nehmen sie die Produktion wieder auf. In den folgenden 3,5 Monaten beweisen die Arbeiter, dass die Inse keinen Patron braucht, um zu funktionieren. Auch ohne die ständigen Antreibereien der Chefs wird weiter produziert. Bei Inse, jetzt in den Händen der Arbeiterinnen und Arbeiter, ist der Alltag zurückgekehrt. Lastwagen bringen neue Aufträge, andere mit fertiggestellten Arbeiten verlassen das Werk. Der Fabrikbesitzer jedoch führt seinen Krieg gegen die Arbeiter weiter. Eines Abends kommt ein Einsatzwagen des Elektrizitätswerkes Enel mit dem Auftrag, die Stromversorgung zu versiegeln und damit die gesamte Fabrik stillzulegen. Bis er den Elektroanschluss findet, haben ihn die Arbeiter bereits versperrt. Als die Telefonverbindung unterbrochen wird, ersetzen sie die Arbeiter sogleich durch Mobiltelefonie. Dann kündigt Genta dem Pächter der Werkskantine den Vertrag. Nach ein paar Tagen wird auch die Kantine selbst verwaltet und von den Inse-Arbeiterinnen und Arbeitern mit eigenen Mitteln finanziert. Dies namentlich dank der Solidarität, die ihnen von überall her entgegengebracht wird, mit Lebensmitteln und anderen Spenden. So gelingt es, die unzähligen Schwierigkeiten zu überwinden, die ihnen zusätzlich zur normalen Arbeit begegnen. Neben dem Zweischichtbetrieb wird das Werk rund um die Uhr bewacht, auch nachts sowie an den Wochenenden und Feiertagen. Nach dem tragischen Hinschied eines Kollegen, dessen Herz möglicherweise die Anspannung und den Dauerstress nicht mehr ertragen hatte, sind am 21. Juli 2008 aus den 50 leider 49 geworden, darunter 14 Frauen. Sie waren nur zu zweit die übliche Nachtwache. Als am 17. September 2008 um 5 Uhr morgens die Polizei kam, 5 bis 6 Beamte überbrachten die Weisung des Polizeipräsidiums. Die Inse stehe unter vorsorglicher Beschlagnahme. Draußen standen etwa weitere 50, bewaffnet mit Helm und Schlagstock und jederzeit bereit, auf die Arbeiter einzuprügeln. Nach der Räumung durch die Polizei verlagert sich die Betriebsbesetzung vor die Werkstore. Ausgesperrt vom Unternehmerstaat sind die Inse-Arbeiterinnen und Arbeiter jetzt buchstäblich auf der Straße. Mit einem Wohnwagen und Klappstühlen sitzen sie vor ihrer Fabrik und haben überhaupt nicht die Absicht aufzugeben. Nach ein paar Tagen zimmern sie aus einem ehemaligen Pförtnerhäuschen einen Raum von etwa 35 Quadratmetern, den sie zuerst mit Plastikfolien abschließen und später mit Holztafeln verstärken. Ein Raum, der ihnen auch für Sitzungen und Versammlungen dient. Jeweils um die Mittags- und Abendzeit werden die Tische zusammengerückt für ein warmes Essen, das in einem Nebenraum zubereitet wird. An der einzigen gemauerten Wand ist das Anschlagsbrett, das täglich aktualisiert wird mit Solidaritätserklärungen anderer Betriebe, die sie zusammen mit Spenden erhalten. Das Basislager der Inse wird zum Labor der Solidarität im Kampf um die Wiederaufnahme der Produktion bei Inse. Das Inse-Basislager in der Via Rubatino ist ein eigentlicher Stützpunkt der Arbeitermacht. Von hier aus ergreifen die Arbeiterinnen und Arbeiter immer neue Initiativen. Mit ganz verschiedenen, auch radikalen Aktionsformen gelingt es ihnen, einerseits die Demontage der Maschinen zu verhindern und andererseits den Druck auf die staatlichen Institutionen aufrechtzuerhalten. Und dies ohne von der staatlichen Repression aufgerieben zu werden. Geschickt weichen sie zurück, wenn der Gegner übermächtig ist, um dafür zu einem späteren Zeitpunkt unerwartet wieder anzugreifen. In dieser langen zweiten Phase des Kampfes, die vom 17. September 2008 bis zum 2. August 2009 dauert, entsteht um die Inse herum ein Solidaritätsnetz aus Arbeitern anderer Betriebe, Studenten und Jugendlichen autonomer Zentren. Anfänglich waren es nur zwei Studierende, die immer mal wieder in die selbstverwaltete Inse gingen. Im Herbst, im Anschluss an die Studentenproteste gegen die Universitätsreform, ist dann die Initiative Studenti per la Inse entstanden, die zwei Ziele verfolgt. Zum einen soll der Kampf der Arbeiter in der Öffentlichkeit bekannt gemacht, zum anderen auch durch die physische Präsenz im Fall von Angriffen seitens des Fabrikbesitzers und der Polizei auch ganz handfeste Solidarität geleistet werden. Am 31. Dezember 2008 gestalten die Studenten für die Inse zusammen mit den Jugendlichen des autonomen Zentrums Baraonda eine weit herum sichtbare Mauerinschrift. Giù le mani dalla Inse, Hände weg von der Inse. Anschließend verbringen sie im Besetzercamp mit den Arbeiterinnen und Arbeitern die Silvesternacht und stoßen mit ihnen auf das neue Jahr an. Nur zwei Wochen später, als frühmorgens der Fabrikbesitzer mit 7 Lastwagen auftaucht und mit Hilfe der Polizei die Maschinen abholen will, wird das Solidaritätsnetz, das rund um die Inse herum entstanden ist, auf eine erste Probe gestellt. Mit tatkräftiger Hilfe der Studenten mobilisieren die Arbeiter innerhalb kürzester Zeit 200 bis 300 Leute, die sich vor dem Werkstor aufstellen. Um 13 Uhr zieht sich die Polizei zurück, die Lastwagen fahren weg, leer, wie sie gekommen sind. Dass dieser Sieg kein endgültiger wäre, sind sich alle bewusst, als die Regionalregierung die Verhandlungen über einen Verkauf der Inse für gescheitert erklärt, ist es nur noch eine Frage von Tagen, bis ein neuer Angriff verfolgen wird. Zusammen mit den Arbeitern bewachen die Studenten für die Inse nun in größerer Anzahl auch nachts das Werk. Vor dem Hintereingang wird eine Barrikade errichtet und angezündet. Es ist noch finstere Nacht, als am 10. Februar 2009 der Besitzer mit einem Heer von mehreren hundert Polizisten und Carabinieri anrückt. Zweimal knüppelt die Polizei alle, die Widerstand leisten, erbarmungslos nieder. Drei Arbeiter werden nachher mit gebrochener Nase und Kopfverletzungen in die Notfallklinik gebracht. Aber auch 6 Polizisten sind von Steinwürfen und Schraubenschlüsseln getroffen und verletzt worden, mit denen die Arbeiter und ihre Unterstützer sich verteidigt haben. Die gewaltsamen Zusammenstöße vom 10. Februar 2009 sind der Höhepunkt dieser unglaublich langen Phase von wochenlangem Ausharren und gelegentlichem Schlagabtausch, einem eigentlichen Guerillakrieg gleich. Eindrücklich beim Kampf um die Inse ist die Geschlossenheit der 50 Arbeiterinnen und Arbeiter, wie sie gemeinsam alle Schwierigkeiten überwinden. Niemand ist ausgeschert und hat den individuellen Ausweg gewählt. Alle sind geblieben, auch die Kaderangestellten. Der Ingenieur hat Seite an Seite mit den Arbeitern die Pfannen der selbstverwalteten Werkskantine gespült. Auch nach der Räumung durch die Polizei haben alle monatelang Nässe und Kälte getrotzt. Diese fast unglaubliche Solidarität gibt eine kleine Ahnung, welche Macht an verborgenen Kräften in uns allen schlummert. Kräfte, die durch den gemeinsamen Kampf gegen eine absurde und unmenschliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung freigesetzt werden können. Die Unterstützung der Gewerkschaft Fion hat sich neben einer symbolischen Spende von 300 Euro auf den rechtlichen Beistand beschränkt. Gegen den Fabrikbesitzer wurde eine Klage wegen Aussperrung geführt. Mitte Juli 2008 lehnte ein Mailänder Gericht die Klage ab. Der Staat stellte sich voll und ganz auf die Seite des Fabrikbesitzers und Schrotthändlers Genta. 3 Jahre zuvor hatte dieser den gesamten Maschinenpark zum symbolischen Preis von 700.000 Euro dem Staat abgekauft, und zwar mit der Verpflichtung, die Produktion wieder in Schwung zu bringen. Nun will er mit der Demontage der Fabrik seinen Spekulationsgewinn realisieren. Gleichzeitig würde das Gelände frei, auf dem die Insel steht, damit auch der Immobilienbesitzer seinen Spekulationsgewinn erzielen kann. Statt 50 Familien zu ermöglichen, mit der Wiederaufnahme der Produktion ihr Brot zu verdienen, will der Unternehmerstaat sie zwingen, von den Almosen zu leben, die soziale Abfederung genannt werden. Als früher die Arbeiter streikten, schützte die Armee die Streikbrecher, um die Weiterführung der Produktion durchzusetzen. Heute, im niedergehenden Kapitalismus, hat bei Inse ein Heer von Polizeikräften das Ende der Produktion zu erzwingen versucht, die von den Arbeitern gegen den Willen des Fabrikbesitzers und ohne ihn weitergeführt worden ist. Der Streik gilt als mächtigste Waffe einer Belegschaft. Im parasitären, zerfallenden Kapitalismus, der von Produktionsverlagerungen, massenhafter Vernichtung von Arbeitsplätzen, Massenarbeitslosigkeit und Werksstilllegungen geprägt ist, da ist die Streikwaffe meistens stumpf geworden. Ein Streik in einem von der Schließung bedrohten Betrieb führt allenfalls zu einer vorzeitigen Stilllegung des Werks. Damit Massenentlassungen und Betriebsschließungen wirksam bekämpft werden können, müssen die Belegschaften ihre Betriebe besetzen und auch gegen den Willen des Besitzers weiter produzieren, solange dies möglich ist. Bei Inse war es 3,5 Monate lang möglich, bis die Polizei die Arbeiter aus dem Betrieb geholt hat. Nach fast einem Jahr geht am 2. August 2009 die zweite Phase des Kampfes um die Inse zu Ende. Mit der militärischen Belagerung der Inse beginnt die eigentliche Entscheidungsschlacht. Obwohl an diesem Sonntagmorgen trotz Sommerferienzeit innerhalb weniger Stunden mehrere hundert Personen vor dem Werk zusammenströmen, scheint die Lage auswegslos. Ein Heer von je 300 Ordnungskräften in 3 Schichten hat die Inse umzingelt. Während Polizei und Carabinieri draußen alle Zugänge hermetisch abriegeln, haben Gentas Leute drinnen mit der Demontage der Maschinen begonnen. Die 4-spurige Via Rubatino bleibt über eine Woche lang für den Verkehr gesperrt. In der ganzen Gegend sieht es aus wie nach einem Militärputsch. Zuerst hat der Staat den Ausverkauf der Inse organisiert, jetzt schützt er mit seinen Sicherheitskräften das Privateigentum und die Demontage der Fabrik. Einmal mehr ist es ein Handstreich der Arbeiter, der einer Partisanenaktion gleich auf einen Schlag die Lage völlig verändert. Am Dienstag, 4. August, gelingt es 4 Arbeitern und einem Gewerkschaftsfunktionär, den Belagerungsring rund um die Inse zu überlisten und in die Werkhalle zu gelangen. Dort besetzen sie einen Kran in luftiger Höhe und erklären, diesen erst wieder zu verlassen, wenn die Polizei sich zurückziehe. Gentas Leute unterbrechen sogleich die Demontagearbeiten und verlassen das Werk, weil sie ihre persönliche Sicherheit in Gefahr sehen. Damit ist ein erstes Ziel erreicht. Nun beginnt ein Seilziehen zwischen den Arbeiterinnen und Arbeitern der Inse sowie ihren Unterstützerinnen und Unterstützern auf der einen Seite. Es sind Tag und Nacht zwischen 50 und 200 Personen vor dem Werk und Genta sowie der gesamten Staatsmacht auf der anderen Seite. Eine Woche lang steht in Italien der Kampf um die Inse im Zentrum des öffentlichen Interesses. Das Fernsehen, das mehrmals täglich live über die Geschehnisse berichtet, trägt die Szenen der Menschenmassen, die den mit Schild und Schlagstock bewaffneten Polizeikräften gegenüberstehen, in jedes Haus. Das Bild von den vier Arbeitern auf dem Kran ist in allen italienischen Tageszeitungen auf der ersten Seite. Die militärische Überlegenheit der Staatsmacht hat sich in einen Bumerang verwandelt. Wenn der Schlagstock das Einzige ist, was der Staat den Lohnabhängigen zu bieten hat, dann zerbröckelt das Bild eines Staates, der vorgibt, über den gesellschaftlichen Klassen zu stehen und die sogenannte öffentliche Sicherheit zum Wohle aller aufrechtzuerhalten. Am Mittwoch, 12. August, kurz nach Mitternacht, ist es soweit. Genta hat kapituliert und die Inse einen neuen Besitzer. Die Menschen auf der Straße jubeln und brüsten einander zu. Die Arbeiter der Inse tragen ihren Wortführer auf den Schultern. Das Heer an Polizeikräften ist in Auflösung begriffen. Die Via Rubatino hat sich in ein Volksfest verwandelt. Das ist die klassische Szene, wenn die Macht zusammenbricht und die Solidarität aller die Übermacht einiger weniger bezwungen hat. Die Arbeiter haben einen wichtigen Sieg errungen. Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter, aber nur vorübergehend. Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der Arbeiter. Solche Sätze, vor über 150 Jahren niedergeschrieben, klingen für viele verstaubt. Bei Inse sind sie zu neuem Leben erwacht. Am 16. September schreibt die renommierte Mailänder Zeitung Corriere della Sera: Wie auch immer es bei Inse ausgeht, eines ist sicher, der Protest der Via Rubatino hat Schule gemacht. Der Kampf der Inse-Arbeiterinnen und Arbeiter ist inzwischen in ganz Italien zum Sinnbild des Arbeiterwiderstandes gegen Entlassungen und Betriebsschließungen geworden. Die anderen Belegschaften, die ihrem Beispiel folgen, sind kaum mehr überschaubar. Ein Dutzend sind es bestimmt, wahrscheinlich sogar mehr. Bereits jetzt sind Fortschritt und Grenzen dieser aufflammenden Arbeiterkämpfe erkennbar. Der entscheidende Fortschritt besteht ganz klar darin, dass sich zahlreiche Belegschaften nicht mehr wie brave Lämmer zur Schlachtbank führen lassen. Spontan schließen sie sich zusammen, steigen auf Dächer und belagern Werkstore, und zwar ohne irgendjemanden vorher um Erlaubnis zu fragen. Den vorhandenen gewerkschaftlichen Strukturen bleibt nichts anderes übrig, als die Kämpfe zu unterstützen, wenn sie nicht jegliche Glaubwürdigkeit und damit zugleich die Kontrolle über die Arbeiter verlieren wollen. Ein Beispiel, das eindrücklich die Grenzen des gegenwärtigen spontanen Arbeiterprotestes zeigt, ist die ESAB westlich von Mailand. Nach 2 Wochen permanenter Belagerung der Werkstore und Besetzung des Hallendachs durch 6 Arbeiter stimmt die Versammlung am 16. September mit 52-8 dem ausgehandelten Abkommen zu. Die Abgangsentschädigungen sind erhöht worden. Irgendwelche Garantien auf Weiterbeschäftigung gibt es nicht. Trotz scheinbar radikalen Formen ist der Kampf bei ESAB dem bekannten Muster gewerkschaftlicher Politik gefolgt. Die Führung des Kampfes liegt in den Händen von Gewerkschaftsfunktionären. Die Arbeiterinnen und Arbeiter bleiben Statisten, die passiv auf Verhandlungsresultate warten. Obwohl bei ESAB eine sogenannte Basisgewerkschaft federführend ist, gleicht ihre Politik jener der offiziellen Gewerkschaften, von denen sie sich einst abgespalten hat. Nach dem kategorischen Nein des Kapitalbesitzers zur Weiterführung der Produktion wird nur noch um die Höhe der Abfindungen gefeilscht. Etwas anderes ist auch kaum möglich, solange die Belegschaften nur die Tore belagern und nicht die Maschinen, Anlagen und Vorräte als Pfand nehmen, indem sie den Betrieb besetzen. Denn das ist genau der entscheidende Punkt, worin sich der Kampf bei Inse und in Bellinzona von allen anderen Widerstandsaktionen gegen Massenentlassungen und Betriebsschließungen unterscheidet. Mit der Besetzung des Werks, mit allen seinen Maschinen und Anlagen, bringen die Arbeiter dieses vorübergehend in ihren Besitz und greifen damit ganz direkt das Privateigentum an den Produktionsmitteln an, indem sie während der Zeit der Betriebsbesetzung den formellen Besitzer faktisch enteignen. Je mehr sich spontaner Widerstand gegen Betriebsschließungen regt, desto deutlicher wird sichtbar, dass auch noch so militante Aktionsformen zum Scheitern verurteilt sind, solange die Belegschaften nicht die Kraft finden, diesen entscheidenden Schritt zu gehen und durch ihre direkte Aktion das Allerheiligste der bürgerlichen Legalität beiseite zu schieben, das Privateigentum an den Produktionsmitteln. Die bekannte Szene, als am 7. März 2008 die Arbeiter der Officine von Bellinzona den Manager niederbrüllen und dieser von Sicherheitsleuten begleitet die Halle verlässt, ist deshalb so theatralisch, weil an diesem Tag die Würfel bereits gefallen sind. Zwei Tage vorher hat Arbeiterführer Gianni Frizzo seinem Direktor erklärt: Ich muss Ihnen mitteilen, dass von nun an hier drinnen nicht mehr Sie als Direktor befehlen, sondern die Arbeiter. Und nachher wird nichts mehr sein wie vorher. Diese Worte waren die Antwort auf das ausdrückliche Verbot des Direktors, am Morgen des 6. März eine Arbeiterversammlung abzuhalten. Trotz Verbot hat die gesamte Belegschaft zur vereinbarten Zeit den Arbeitsplatz verlassen und an der Versammlung teilgenommen. Dieser kollektive Verstoß gegen das unternehmerische Weisungsrecht, die offene Meuterei, das war vermutlich der schwierigste und zugleich entscheidende Schritt. Findet eine Belegschaft die Kraft, diesen Schritt gemeinsam und selbstständig zu tun, dann ist das Eis gebrochen. Dann sind zumindest im Kopf die sprichwörtlichen Barrikaden errichtet. Unter anderen Voraussetzungen und dennoch im Kern genau gleich haben die Arbeiterinnen und Arbeiter der INSE gehandelt, als sie am 31. Mai 2008 den von Sicherheitsleuten bewachten Betrieb erobert und besetzt haben. Wir haben genau gespürt, entweder wir gehen heute Nacht hinein oder wir haben das Werk für immer verloren. Mit diesen Worten erzählt später Enzo Acerenza, der Wortführer der INSE-Arbeiter, ihren entscheidenden Schritt, die Grenze des Privateigentums an den Produktionsmitteln zu überschreiten. Seither gehört die INSE faktisch denen, die darin arbeiten. Obwohl die INSE seit dem 12. August einen neuen Besitzer hat, ist Mitte September, ein Jahr nachdem der Staat die Produktion zum Stillstand gebracht hat, noch immer offen, ob bei INSE die Maschinen ab Oktober wieder laufen werden oder nicht. Bis Ende September müssen sich Immobilienbesitzer und Stadt Mailand über das Grundstück, auf dem die INSE steht, einigen. Andernfalls fliegt das Abkommen auf und die Arbeiter stünden wieder dort, wo sie vor dem 2. August waren. Die Situation gleicht einem Film, bei dem der Regisseur es versteht, die Spannung bis ganz zum Schluss aufrechtzuerhalten. Ende September macht das Gerücht die Runde, es gäbe noch einen weiteren Kaufinteressenten für das Grundstück. Als die Beschäftigten der INSE dies hören, marschieren sie am Morgen des 30. September sogleich los und besetzen die Büros der Immobiliengesellschaft AEDES, dem Grundstückbesitzer. Präsident und Vizepräsident der AEDES eilen herbei und versuchen, die Arbeiter zu besänftigen. Am Nachmittag verlagern sich die Protestaktionen zur Präfektur von Mailand. Dort laufen die Verhandlungen zwischen AEDES, Stadt Mailand und dem neuen Besitzer der INSE. Es wird Mitternacht, bis sie sich einig sind. Dann fordert der Präfekt von Mailand die Arbeiter auf, Einsicht in das Abkommen zu nehmen. Eine Delegation geht in die Präfektur, um sich zu vergewissern, dass im Abkommen tatsächlich der 12. Oktober als Datum der Wiederaufnahme der Produktion steht. Um 1 Uhr nachts kehren die Arbeiterinnen und Arbeiter mit ihren Unterstützerinnen und Unterstützern zur INSE zurück. In der Tasche das Abkommen, welches das während 16 Monaten hartnäckig verfolgte Ziel besiegelt hat. Nämlich die Wiederaufnahme der Produktion und die Wiederanstellung der 49 Arbeiterinnen und Arbeiter. Und zwar zu den gleichen Vertragsbedingungen wie vor der Entlassung am 31. Mai 2008. Mit der ersten Lohnzahlung werden zudem alle eine Antrittsprämie von 2.500 Euro erhalten. Das Besetzercamp allerdings wird weitergeführt, bis die Produktion wieder angelaufen ist. Das Beispiel INSE hat in Italien Schule gemacht. Wann folgen die deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter ihrem Beispiel? Welches Werk wird die deutsche INSE?
Gut, vielen Dank, Rainer.